Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Guerilla FM. Ihr hört jetzt eine weitere Folge aus unserer Serie Tony on Tour. Wie immer hat sich Tony mit jungen, spannenden Gründern zusammengesetzt und für diesen und ihrer Idee und auch der Art und Weise, wie sie ihre Gründung durchziehen, ein bisschen auf den Zahn. Also, hier ist ein Praxisteil für euch. Wir wünschen viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Ich habe heute das Vergnügen, Dieter Blümel zu Gast zu haben. Dieter ist seit vielen Jahren Vertriebsleiter im Investitionsgüterbereich, sehr erfahren, hat sehr viele große Kunden betreut, selbst betreut und die auch mit seiner Vertriebsmannschaft natürlich betreut. Und ich habe ihn heute eingeladen, um über das Thema zu sprechen, Vertriebsmanagement, was sind die wichtigsten Tipps von jemand, der das schon viele Jahrzehnte macht. Hallo Dieter.
Hallo Anthony.
Freue mich, dass du hier bist.
Ja, hab hergefunden zu dir.
So, jetzt Thema Vertriebsmanagement. Ich mag das ja immer gerne, wenn man sagt, jetzt sitzt hier jemand, der viele Jahrzehnte diesen Job macht, der sehr erfahren und sehr systematisch seine eigenen Vertriebsteams aufgebaut hat, der systematisch Erfolge erzeugt hat für seine Auftraggeber, wenn man so will, also für seine Arbeitgeber. Und jetzt frage ich dich mal, ich will immer die Geheimnisse wissen. Ja? Also wenn ich das sozusagen in so einer kurzen Sendung kondensieren kann, was ist so ein Punkt, wo du sagst, also für mich die wichtigste Regel als Vertriebsleiter ist was? Falls es sowas gibt. Oder die wichtigsten zwei oder drei. Fang mal mit einer an. Was kommt dir sofort in Sinn, wenn du jemand hättest und der ist jetzt neu in dem Job und sagt, okay, ich bin jetzt verantwortlich für meine Vertriebsmannschaft, ich habe keine Ahnung. Was kommt dir sofort in Sinn, worauf sollte der achten? Was ist ein ganz wichtiger Hinweis?
Zwei Themen fallen mir sofort ein. Also ich will nicht langweilig jetzt irgendwelche Bücher herunterbeten. Nee. Das kann sich jeder selbst aneignen und erlesen. Ganz wichtig sind klare Aufgaben mit klarer Terminstellung, mit klarer Abrechenbarkeit und eine Durchsetzung der Erfolgskontrolle über diesen Zeitraum.
Aha, was heißt denn das? Sag mal konkret. Was meinst du mit klarem Ziel? Sagst du dann, du musst 5 Kunden besuchen in der Woche, oder? Ist das damit gemeint, oder?
Nein, das ist natürlich damit nicht gemeint, sondern im Rahmen der Geschäftsplanung unterteilt man ja für seine Vertriebskollegen, für die Vertriebsbereichsverantwortlichen die Aufgaben und erstellt eine Jahresplanung. Diese Jahresplanung beinhaltet auf der einen Seite Zahlen und auf der anderen Seite verbale zu erreichende Ziele, die im Kontext der Ziele der Firma stehen.
Lass mich mal kurz einhaken an der Stelle. Das heißt aber schon mal was für viele vielleicht überraschend ist, dass du als Vertriebsleiter dich hinsetzt und bevor das Jahr losgeht, anfängst eine richtige Planung zu machen für dieses Gebiet, wo du Verantwortung hast mit deinen Mitarbeitern.
Sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja in den letzten Jahren in 3 verschiedenen Firmen gearbeitet und immer wieder festgestellt, dass die in den ersten, teilweise in den zweiten Jahren die Planung nach dem zweiten Monat des laufenden Jahres fertig wurde. Ich als Vertriebsleiter und teilweise auch als Serviceleiter habe das ganz schrecklich gefunden, weil wir haben 2 Monate auf Deutsch ohne Planung, ohne Vorgabe, ohne Steuerung gearbeitet und 2 Monate, also 1/6 des Jahres verschenkt.
Verloren.
Also verschenkt ist natürlich übertrieben, aber wir haben irgendwie außerhalb der Planung gearbeitet. Und ich habe immer versucht, gegenzusteuern und zu sagen, die Planung muss nicht nur fertig sein zu Beginn eines Geschäftsjahres, sie muss auch den einzelnen Kollegen vermittelt sein. Und diese einzelnen Kollegen, die verantwortlich sind für Bereiche, müssen auch die Chance haben, ihren eigenen Bereich zu gestalten und zu sagen, wie setze ich das um?
Und wann fängst du denn dann damit an, damit du damit fertig wirst fürs Folgejahr? Rechtzeitig.
Also um das mal in Kalendertagen zu sagen, also ein halbes Jahr vor Beginn des nächsten Jahres habe ich die Planung präzisiert. Eine Planung entsteht ja nicht aus dem Nirvana. Eine Planung entsteht ja auf Grundlage dessen, was man jeden Tag tut. Mhm. Großkunden- und Kleinkundengeschäft, das man tut. Man hat ja entwickelt ein Gespür, welche Produkte oder welche Dienstleistungen entwickeln sich wie und wie kann ich die weiterentwickeln? Wo ist unser, wo könnte der Plan hingehen? In Richtung neue Produkte, in Richtung größerer Verkauf von Bestandsprodukten oder in der Entwicklung von neuen Dienstleistungen. Mhm. Und da ist es sehr wichtig, dass man eben da spätestens ein Vierteljahr vor Jahresbeginn Klarheit hat, wo man hin will. Anschließend das wiederum verbindet mit den gerade im Kontext genannten anderen verbalen Zielen.
Was sind denn die verbalen Ziele? Was heißt denn das? Wie viele Worte jemand redet oder was ist ein verbales Ziel?
Ja, wir wissen ja, dass das häufig geführt wird nach dem Motto, du musst am Ende des Jahres 20 Stück verkauft haben.
Ja, 1 Million Umsatz, 10 Millionen, irgendeine
Aber
Zahl.
Niemand hat geklärt, was alles notwendig ist, um diese 20 Stück zu verkaufen. Also man müsste normalerweise vom Ende des Jahres zurückrechnen und zurückschauen. Zum Beispiel, welche Prozesse muss ich installieren und aufbauen? Welche Personen wirken auf diese Prozesse ein? Sind die alle abgestimmt? Sind die alle da? Und landet so mehr oder weniger auch irgendwann 3 Monate vor dem Jahresbeginn und sagt, um diesen Prozess in den Griff zu bekommen, müssen wir unseren Einkauf vergrößern, weil so wie wir heute aufgestellt sind, können wir gar nicht so viel zukaufen und so viel produzieren. Mhm. Oder in der Produktion muss man bei Investitionsgütern, die hochwertig sind, ganz langfristig Personal auswählen und die müssen eingearbeitet werden. Und im Vertrieb ist es genauso. Ich kann nicht erwarten, dass jemand, der ein erklärungsbedürftiges Produkt verkauft, heute anfängt mit Arbeiten und morgen verkauft. Mhm. Ich muss den langfristig einarbeiten. Ich muss ihn in die Thematik, in die Produkte einarbeiten, in die Spezifika der Firma, in die Spezifika der Kunden einarbeiten. Und alles das ist nicht an einem Tag getan.
Also fängst du im Idealfall mehrere Monate vor Jahreswechsel schon an? Und dann gibst du irgendwann das den Leuten, die die Verantwortung machen oder die Vertriebler, wenn man so will, die jetzt die einzelnen Untersegmente betreuen, die die Gebiete betreuen oder Großkunden und sagst du denen was? Hier habt ihr mal meine Idee, wir wollen da die und die großen Kunden betreuen, aufbauen oder was auch immer. Mach mir mal ein paar Vorschläge, wie du dir vorstellst, dass das geht oder wie geht das?
Das ist natürlich ein bisschen lax ausgedrückt, aber so in etwa ist es schon. Der erhält die Rahmenvorgaben der Firma, die zu erreichen sind. Also zum Beispiel der Verkauf von X-Systemen, die Schulung von Y-Personen in unterschiedlichen Firmen, die dazu notwendig sind, um das Produkt anschließend zu nutzen oder zu verkaufen. Mhm. Zum Beispiel die Installation eines Prozesses zum Verkauf eines erklärungsbedürftigen Produktes, wo dann notwendig ist, wann brauche ich einen Prototyp, wohin gehe ich mit dem Prototyp, was für eine Umwelt muss um den Prototypen aufgebaut werden, wann schule ich, wann teste ich das Produkt, wann muss es mir die Fertigung zur Verfügung stellen, etc. pp.
Das hört sich aber alles ganz schön wie so ein ISO 9000 Zertifizierer an hier. Prozess und noch ein Prozess und noch ein Prozess. Ist das Vertriebsmanagement?
Wieder mal eine ganz schlaue Frage, Anthony. Ich habe natürlich auch da meine Erfahrung sammeln müssen und bin jetzt seit einigen Jahren so weit, dass ich sage, je konkreter ich die Vorgaben für die Kollegen fasse, umso einfacher fällt die Aufgabenerfüllung.
Okay.
Und umso eher können sie einsprechen und auf Probleme aufmerksam machen, die man nicht kennt. Ich bin ja ein Fan von einer Fußballmannschaft. Der Tormann kann nicht unbedingt erkennen, ob der rechte Flügelflitzer richtig flankt. Das ist den sein Job. Und der Kapitän einer Mannschaft kann nicht jeden Job innerhalb der Mannschaft tun. Mhm. Er ist auf Spezialisten angewiesen. Und Spezialisten, die sagen dann halt, dass der Ball nicht richtig aufgepumpt ist oder der Rasen schlecht ist oder irgendeine andere Bedingung nicht stimmt. Und man die Bedingungen herstellen muss, damit das Spiel funktioniert. Und im Wirtschaftsleben ist es genau das Gleiche. Man muss nur aufpassen, dass die Gewichtung zwischen wirklichen vertrieblich und Serviceaufgaben mit Prozessentwicklungen, Planung, mit Dokumentation, dass der passt, dass man also nicht aus einem Vertriebler versucht, einen Dokumentaristen oder einen Buchhalter oder einen Prozessentwickler zu machen.
Aber wenn ich an die Vertriebler denke, die ich so kenne, wenn du denen da, oh Gott, also da war schon schwer, die Reisekostenabrechnung zu kriegen, geschweige denn mir vorzustellen, dass sie eine ordentliche Planung sich überlegt haben. Ja, das liegt denen ja vielleicht nicht immer. Und das ist ein Teil. Du sagst also ordentlich rechtzeitig anfangen, die Ziele abstecken, die klar, sehr klare Vorgaben machen, sehr klare Unterkategorien, den Weg dahin definiert und beschrieben zu haben. Das ist ein Teil des Erfolgs als Vertriebsleiter. Was ist ein weiterer? Du sagst, es sind mindestens zwei.
Zwei. Wer glaubt, dass er in seiner Personalauswahl und Personalentwicklung immer nur einmal Aufwand betreiben muss, um seine Mannschaft aufzustellen, dem kann ich jetzt schon schwer enttäuschen. Es ist nicht so. Man braucht hier viel Geduld und Spucke, um die richtige Mannschaft aufzustellen, die richtigen Spieler auf die richtigen Positionen zu bekommen. Und man muss auch sich ab und zu von Personen trennen.
Und da meinst du jetzt, das heißt, wenn ich jetzt einen einstelle, damit ist noch nicht fertig, sondern ich muss mich um den kümmern und muss einen Teil meiner Energie und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit darauf legen, was braucht er, um den Job ordentlich machen zu können, welche Dinge fehlen ihm, wo braucht er Feedback, wo muss ich ihm unter die Arme greifen, wie kann ich ihn fördern, meinst du das?
Ja, die Auswahl eines Bewerbers für eine Position ist ja nur der kleinste Akt. Da kann man aus, selbst wenn man sich Mühe gibt, aus 3 oder 4 Gesprächen oder aus einem Assessment Center bestimmte Schlussfolgerungen ziehen und trotzdem falsch liegen. Die wirkliche Qualifizierung und Befähigung des Personals beginnt anschließend. Liebe Zuhörer, schauen Sie sich doch bitte mal Ihre Stellenbeschreibungen an. Gehen Sie nachher mal an Ihren Schrank und holen Sie mal Ihre Stellenbeschreibung für Ihre einzelnen Kollegen heraus. Zum Beispiel im Vertrieb und Service. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn einige nicht da sind. Ich habe das oft genug erlebt, dass Personen arbeiten und gar nicht richtig beschrieben ist, was sie tun sollen. Und bei neuen Mitarbeitern wird häufig ein Fehler gemacht, dass man denkt, der hat seine Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit erhalten, wenn man ihm einen Arbeitsplatz mit einem PC und einem Dienstwagen zur Verfügung stellt.
Und Visitenkarten.
Ja. Und ich habe also auch sehr, sehr gute Informationen aus der Welt der Auszubildenden. Das passt hier genau ins Bild. Viele Firmen haben Auszubildende, setzen die einem erfahrenen Kollegen gegenüber und sagen, das musst du auch so gut können, vergessen aber, dass dieser erfahrene Kollege ein guter Fachmann, aber kein guter Methodiker ist. Er muss ja dem gegenüber anleiten, lernen, wie er bestimmte Prozesse abwickelt. Und genauso ist es mit erfahrenen Menschen. Man kann nicht erwarten, dass jemand kommt und sofort Leistung bringt. Also es geht mit der Stellenbeschreibung los, es geht mit der Qualifikation los, es geht über die Einarbeitung des Personals, es geht über ständige Updates des Personals, damit der andere Kollege auch weiß, wo bin ich gut, wo bin ich nicht gut, was muss ich nachholen. Man muss ihm Möglichkeiten schaffen, diese Defizite abzubauen in Form von monetären Bereitstellungen, in Form von Zeit, in Form von notfalls auch externen Schulungen. Mhm. Und das Letzte, was mir zu dem Personal als ganz wichtig erscheint, ich habe es schon angedeutet, bitte aus einem Tormann keinen Mittelstürmer versuchen zu machen. Wie oft sehe ich, dass in Firmen von Personen etwas erwartet wird, was sie absolut nicht leisten können. Der Aufwand, um einer Person etwas beizubringen, wozu diese Person nicht befähigt ist, wozu sie auch kein Faible hat, ist überproportional groß und führt zu einem unterproportionalen Ergebnis.
Mhm. Da vielleicht zwei Dinge. Du hast zwei, wie ich finde, ganz wichtige Sachen gesagt. Das eine, auch meine Erfahrung, wenn du jemand in einen Job setzt, selbst wenn er den in einer anderen Firma dort machen konnte und er kommt jetzt in eine neue Firma und soll im Prinzip den gleichen Job machen. Also er ist Außendienstler und besucht Kunden und macht da was. in dem Moment, wo der anfängt, ist er für eine gewisse Zeit genauso ein Anfänger, wie als wenn ich da einen Anfänger hinsetzen würde. Er braucht vielleicht nicht so lange, um da wieder hinzukommen, zu seiner Fähigkeit, zu der Expertise. Aber er ist trotzdem ein Anfänger. Er rutscht sozusagen zurück in das, ich brauche Hilfe, weil er eben die internen Prozesse nicht kennt. Er kennt die Ansprechpartner nicht. Er weiß die sozusagen die ungeschriebenen Gesetze der Firma nicht. Die geschriebenen kann er vielleicht lesen, wenn es welche gibt. Aber er kennt ganz viele Spielregeln nicht. Er weiß nicht, wie er sich behilft, wenn bestimmte Situationen eintreten, weil er einfach keine Erfahrung in dem Laden hat. Ja. Und man denkt dann, den habe ich jetzt eingestellt, der muss morgen früh losrennen, so tun, als ob der schon immer in diesem Laden diesen Job gemacht hätte.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Und den zweiten, den du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, ist die Frage nach dem, kann ich aus einem Menschen was machen, was er nicht ist? Und meine Erfahrung ist genau die gleiche. Es macht keinen Sinn zu versuchen, auch wenn ich dafür bin, dass man sozusagen sich seine Schwächen anguckt und guckt, wie man die abdeckt, ja, also wie man sozusagen dafür sorgt, dass die jetzt kein Problem werden, glaube ich, dass besser ist, dass man sich auf seine Stärken konzentriert, die ausbaut und das macht, wo man richtig gut ist, statt zu versuchen, ein Mittelmäßiger in allem zu sein, weil man immer denkt, ich bin zwar nicht gut da drin, aber jetzt lerne ich da ganz viel und dann wird das irgendwie, ja. Ich habe überhaupt keinen Hang für Buchhaltung und Controlling und jetzt setze ich mich in Controlling-Kurse und quäle mich da durch und am Schluss bin ich ein schlimmer, schlechter Controller, weil es mir nicht liegt, statt zu sagen, ich bin gut mit Menschen, ich kann draußen präsentieren, gehe ich lieber raus und dann sollen sie einen Controller einstellen, als mich zum Controller zu machen, der ich gar nicht bin. Also ich glaube das auch hundertprozentig. Und drittens auch ganz wichtig, dass der Vertriebsleiter oder überhaupt die Führungskraft mal generell eine Verantwortung hat, seine Leute zum optimalen Potenzial zu bringen. Also mit dem darüber zu reden, festzustellen, was der will, zu gucken, ob ich diese Stelle habe und dann dem helfen, dass er da so gut wird, wie man überhaupt nur kann. Also der Beste, wo er passt. Und wenn er halt, um bei deiner Fußballanalogie zu bleiben, wenn er eben ein Mittelfeldspieler ist, zu sagen, dann mache ich aus ihm den besten Mittelfeldspieler und sag nicht, jetzt mache ich aus ihm einen Verteidiger oder mache aus ihm einen Stürmer oder gar einen Tormann, weil das wird er wahrscheinlich nie richtig gut drin werden, ja?
Sehr, sehr zutreffend. Man kann das noch weiter ausbauen. Als Vertriebsleiter darf man sich auch nicht außerhalb dieses Teams betrachten, was häufig der Fall ist, sondern man ist Mitspieler in diesem Team. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man seinen Kollegen kurze Wege gibt, die den Rat oder die Entscheidung des Vertriebsleiters, die Erfahrung mit einzubringen. In einem Team war meine Tür ist ständig offen. Und die Kollegen könnten kommen. Und manchmal ist es ja so, dass man ein Problem hat und an einer Stelle stecken bleibt. Und an dieser einen Stelle ist der Flaschenhals. Und den muss man jetzt, da muss man durch. Mhm. Und man kommt aber allein nicht durch. Wenn da ein erfahrener Kollege da ist, das könnte eben ein Vertriebsleiter sein, zu dem man jederzeit hingehen kann, sagen kann, Mensch, Chef, ich komme hier nicht weiter. Das ist die Situation, da muss ich hin, was mache ich? Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man damit die Produktivität dieser Kollegen enorm steigern kann. Man könnte natürlich jetzt sagen, das muss der doch alleine können und dafür wird er doch bezahlt. Nein, falscher Ansatz. Richtiger Ansatz ist Teamspieler. Ihm zu helfen und zu sagen, du, an der Stelle machen wir das so. Und übrigens, wenn du das nächste Mal das gleiche Problem hast, gar nicht erst überlegen, sofort kommen. Ich gebe dir meine Meinung, ich gebe dir mein Tipp zu dem Thema und dann bewältigen wir das in einer viel kürzeren Zeit.
Plus irgendwann kann er es dann, weil er es 5-mal gesehen hat, wie man es macht.
Aber Anthony, auch wenn er es nicht kann, wir kommen mal zu diesem Beispiel, was du gebracht hast mit der Reisekostenabrechnung. Ja, es muss ein Kompromiss sein. Wenn der an der Reisekostenabrechnung wirklich schlecht ist, weil ihm das keinen Spaß macht, er aber auf der anderen Seite ein wahnsinnig guter Key-Account-Betreuer ist, das zu Zufriedenheit beim Kunden, zu guten Umsätzen, zu stabilen Wachstum, zu Referenzen führt, dann muss ich ihm eine Brücke bauen. Und dann baue ich ihm doch jemanden, der ihm dort hilft oder ihm das abnimmt.
Ich weiß, ich bin genauso.
Ich ihn quäle. Und jetzt sitzt der vielleicht am Wochenende da, quält sich mit dieser Reisekostenabrechnung und hat eine ganz schlechte Meinung über seine Firma. Mhm. Und über seinen Chef. Weil der ihn an der Stelle vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, macht keine Reisekostenabrechnung mehr. Das ist, aber ich muss einfach feststellen, wenn da jemand Hilfe braucht, dann muss ich dort rechtzeitig zugreifen.
Naja, es ist so ein bisschen der Kümmerer auch sein und sagen, was ist in meinem Team los, was ist mit den Leuten. Gibt's da noch was? Hast du irgendwas Besonderes gemacht, um zu den Leuten guten Zugang zu haben? Oder ist das einfach so passiert, dass du sagst, ich habe eine offene Tür, die werden schon kommen? Oder?
Du bist ganz schön schlau, Anthony, du willst ja aus mir das Letzte rausholen.
Ja, alle Geheimnisse.
ja, also eins fällt mir noch ein, das habe ich heute erst in einem Gespräch mit meinem heutigen Geschäftsführer besprochen. Das ist, man muss akzeptieren, dass man korrigiert wird von seinen Untergebenen, Angestellten, Beigeordneten. Man darf als Chef nicht die absolute Wahrheit gepachtet haben. Man muss damit leben, dass ein gefasster Entschluss oder eine Vorlage von einem selbst durch Kollegen in Frage gestellt wird. Und man muss mit dieser Streitkultur gut umgehen. Wenn man damit gut umgeht, lebt man als Chef viel, viel ruhiger. Weil die Damen und Herren Vertriebler oder Service-Menschen dürfen sich ausleben. Sie müssen nicht überlegen, darf ich das jetzt sagen oder bedeutet das mein Untergang oder macht er mich anschließend fertig, weil ich habe ihn jetzt da in Frage gestellt. Völlig, völlig daneben. Die Kreativität eines Teams und auch das Wohlfühlen in einem Team wächst exorbitant, wenn sie sich verwirklichen können. Das zählt übrigens so auch zu mir, zu seine Vita einfach leben zu dürfen. Und wenn eben einer in das Team nicht reinpasst, weil die Vita wirklich nicht passt, dann muss man eben auch sagen, der passt nicht ins Team.
Genau, das wäre noch eine letzte Frage, die ich habe. Wann verabschiedest du dich denn von jemandem? Du hast ja gesagt, man muss auch mal jemand aus dem Team entfernen oder rauswerfen oder wie man das nennen will, aber wann ist das eigentlich der Fall? Sagt man nicht, ach komm, wir schulen den nochmal eine Runde oder wann ist für dich so ein Punkt, wo du sagst, also ich glaube, das wird nichts oder wie machst du das? Oder, weil es fällt ja vielen schwer, die sagen, oh, der sitzt jetzt da und was macht der dann und schlechtes Gewissen und soll ich das wirklich machen und so. Manche sind zu schnell, manche sind zu langsam, aber wie hast du für dich rausgefunden, oh, das ist so ein Punkt da.
Ganz schwierige Frage, ja. Weil sie natürlich wiederum von sehr vielen Faktoren, also insbesondere auch subjektiven Faktoren abhängt. In welchem Zustand befinde ich mich als Vertriebsleiter? Wie sicher bin ich in meinem Job?
Okay.
Wie souverän stehe ich in dem Job? Wie bereit bin ich, Neues aufzunehmen? Ich hatte Teams, wo die Charaktere innerhalb des Teams so grundverschieden waren, dass man eigentlich nicht sagen konnte, ich führe jeden nach einem gleichen Prinzip. Ich musste sie alle recht unterschiedlich führen.
Das heißt, du passt deinen Führungsstil auch der Person an, mit der du arbeitest?
Ich hatte solche Teams, wo ich das konnte und ich hatte solche Produkte, wo ich das musste. Also Produkte und Kunden. Man kann da nicht alles über einen Kamm scheren. Geht überhaupt nicht. Also was sind so Kill-Kriterien, wo ich sage...
K.O.-Kriterien, wo du sagst, wenn das passiert, dann...
Ja, also wenn mich jemand belügt. Wenn jemand etwas als erledigt meldet, was er nicht getan hat. Wenn er nicht primitivste Anforderungen eines Vertrieblers erfüllt.
Und das sind?
Das sind... qualifiziert sich ständig in seinem Job, ist bereit hinzuzulernen, ist anerkanntes Mitglied im Team, weil seine Zahlen, die er vorgibt, auch erfüllt werden, ist kameradschaftlich, bringt anderen Kollegen gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck, indem er ihnen hilft, indem er eigenständig im Team mitwirkt, indem er seine Kultur mit einbringt. Ja, das sind so ein paar
Punkte.
So,
wenn er es nicht hat, dann würde er da zumindest nicht so mehr.
Ja.
Was ist, wenn er seine Zahlen nicht schafft?
Das ist für mich kein Grund, jemanden zu entlassen oder grundsätzlich in Frage zu stellen, vorausgesetzt, es gibt Begründungen, warum das so ist. Das können ja auch Fehleinschätzungen in der eigenen Planung sein, die man ihm vorgegeben hat.
Ja, ja, klar.
Dass man einfach seine Wünsche da eingetragen hat und nicht die Realität.
Ja. Oder man weiß es ja auch nicht. Wir reden ja immer über die Zukunft. Planung heißt Zukunft. Wenn das nur so wäre, wir planen alle, dann wären wir ja alle super reich. Dann würde ich heute sagen, meine Firma macht 100 Millionen Umsatz nächstes Jahr und dann mache ich die. Aber so einfach ist ja nicht. Ja.
Und wir zwei wissen ja, dass dass nicht alles so ist, wie es scheint.
Ja.
Dass man also manchmal den Eindruck hat, da ist etwas schon verkaufsreif und picopello vorbereitet und man muss bloß noch diesen Pfeil abschießen und stellt anschließend fest, ja, der Pfeil ist noch gar nicht da und die Spitze ist noch gar nicht dran und hinten die Federn sind nicht dran und der Bogen ist kaputt gegangen beim Abschießen. Also wenn sowas eintritt, ganz klar, muss man natürlich
die Schuld nicht
umlenken und nicht die Schuld dem letzten, dem schwächsten Glied in diesem Augenblick zuschieben, sondern gegensteuern. Er muss natürlich sich einbringen und muss konstruktiv an der Veränderung der Zahlen des Zustandes arbeiten, Vorschläge unterbreiten, wie er das umsetzen will. Auch hier wieder ein Tipp, nicht zu viel Vorschläge. In der Kürze liegt die Würze in klaren, überschaubaren, nachvollziehbaren und umsetzbaren Vorgaben. Mhm. Liegt der wahre Kern und damit kann man auch etwas erreichen. Und das Ziel nicht zu hoch setzen, wenn man festgestellt hat, dass man nicht richtig nivelliert hat, sondern eben einfach da noch eine gewisse Zeit geben, sich in diesem Terrain neu zu finden.
Mhm. Super. Also,
ja.
Würdest du sagen, das ist das Wichtigste, wenn du über Vertriebsmanagement nachdenkst?
Ja.
Ja.
Ja. Das sind so ganz wichtige Elemente, die mich in den Firmen, in denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, erfolgreich gemacht haben.
Und wie lange dauert das, so ein Team dann zu formen, so ungefähr? Ist das in einem Monat gemacht oder brauchst du ein Jahr oder länger?
Anthony, das ist eine Frage für vielleicht ein drittes Interview, was wir irgendwann mal führen können, weil man muss ja das Team nicht als homogene Einheit in sich betrachten, sondern dieses Team ist ja wiederum in dem Team der Firma insgesamt auch wiederum nur ein Element. Und wenn ich jetzt nur den Vertrieb oder den Vertrieb und Service separat betrachte und ihn nicht in Verbindung mit internen Prozessen,
Kollegen,
mit Kollegen, mit der Produktion, mit anderen Service-Dienstleistern innerhalb der Firma betrachte, ist das natürlich nur in sich selbst, im eigenen Saft zu betrachten, ja.
Und trotzdem, wie lange dauert denn das? Kann ich erwarten, dass das schnell ist oder ist das auch was eben einfach wie bei einer Kundenbeziehung eine Zeit braucht, bis der einen sozusagen für voll nimmt und merkt, dass man das wirklich so meint und was ist so deine Erfahrung? Wie lange brauchen die Leute, sich daran zu gewöhnen, wenn man dann das so haben will, wie man eben.
Also wer von Tagen und Wochen glaubt, der hat sich geirrt.
Also es ist eher ein Jahr oder zwei.
Es ist ein Prozess, der eben von Fachkompetenz, von Führungskompetenz, von methodischer Kompetenz. Also ich will nochmal auf die Methode zurückkommen. Die meisten Vorgesetzten sollten ihre Methoden überprüfen. Also wie gehe ich methodisch, didaktisch mit meinem Teammitglied um? Und wenn ich das etwas besser beherrsche als der Schnitt, bin ich in der Teambildung wiederum weit vorn, weil ich weiß, wie ich mit jemandem umgehen muss, damit er im Team schneller seinen Job tut und damit ich selbst im Team meinen Job tun kann.
Mhm. Aber es ist ein Prozess, der, bis du halbwegs befriedigende Ergebnisse hast, im Normalfall eine Zeit braucht.
Der braucht eine Zeit und ich habe das nicht umsonst gesagt, dass dieses Team natürlich beeinflusst wird von den anderen Mannschaften innerhalb der Firma.
Ja.
Und das kann man also nicht alleine betrachten. Ja,
schön.
Ganz klar. Also dauert seine Zeit, nicht ungeduldig werden, viel Freude und viel Spaß ins Team bringen, nicht so verbissen sein, das gehört einfach dazu.
Also, nachdem du uns da auch jetzt große Dinge, ich finde auch spannend, ja, auch mal drüber nachzudenken, seine eigene Methodik, habe ich überhaupt eine und nicht nur Prinzip Hoffnung, dann wird das schon und irgendeine Zahl an die Wand werfen, sondern sagen, jetzt unterfüttern wir das auch mal, ob das wir überhaupt hinkriegen. Also damit anzufangen und dann am Schluss den Bogen, okay, da sind die Individuen, wie gehen wir mit denen um, was mache ich mit denen, was sind absolute K.O. und Killer-Kriterien, die ich dem ja auch sagen kann. Pass mal auf, also du kannst alles machen, aber wenn du das machst, dann brauchst du hier nicht mehr arbeiten. Also auch klare Ansagen zu geben, auch in der Beziehung, wann man zufrieden und nicht zufrieden ist mit einem Mitarbeiter, ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, beim nächsten Mal, wann immer wir die Gelegenheit haben, uns dann nochmal zusammenzusetzen, würde ich gerne was machen zum Thema Motivation und Teambuilding sozusagen in sich, deine Erfahrung, die du gemacht hast, Teams aufzubauen, was dir dabei hilft, was du nutzt sozusagen, deinen Methodenkoffer, wenn man so will, um da erfolgreiches Team mit Spaß und was sich wirklich als Team versteht, aufzubauen. Dann, wie immer, vielen, vielen Dank, dass du hier bist und uns heute hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen. Vielen Dank, Dieter.
Ja, bitte, gern geschehen.
Und auch die Hörer, vielen Dank fürs Hören und wie immer nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.